Heute beim Thekenkasten.
Ah, Kühne, du bist wieder grandios, nice, endlich, mach uns den Schuck.
Heute bin ich wirklich der Schuck, ey. Wie konnte das denn jetzt passieren?
Es ist wunderschön.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Ho, ho, hut und willkommen bei Drei Männer und ein Film, der Movie Break Theken Podcast. Und wir sind zurück. Und ja, wir lachen schon gleich zu Beginn. Das liegt daran, dass wir uns via Kamera sehen, was ihr nicht sehen könnt. Das ist eine Wohltat für uns alle, außer für uns. Ich habe den Einstieg komplett versaut, aber das bleibt drin, denn der letzte Podcast hatte ja auch schon ein paar Fehler. Warum nicht auch dieser? Und damit hallo zu meinen kollegialen Kollegen Kühne und Max, hallo.
Also du hast schon häufiger mal den Anfang verkackt, aber ja. Heute ist so Next Level.
Ja.
Aber hallo an alle.
Heißt du? Hallo. Ja, der Grund, warum ich so nervös bin, ist ein ganz einfacher, denn wir haben heute einen Gast und nicht irgendwie so nur noch 15 Wumpe wie den Pascal, ja, sondern die Theresia ist heute zu Gast. Wir haben hohen Damen besucht. Hallo, Theresia.
Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich hier sein darf.
Dass du hier sein musst. Theresia, du bist bekannt und natürlich weltbekannt, vor allem auf der Movie Virgins. Da hast du mit dem Kühne Pulp Fiction was besprochen, ne?
Ja.
Außerdem noch Spiegeleinmeldung und Telestammtisch. Das ist korrekt.
Genau.
Und ja. Dein neuer Podcast, Theresias tolle Welt. Der wird dann aber irgendwann später erscheinen, so 2028.
Ja, wenn es was zu erzählen gibt.
Ich würde einfach mal gerne Gast sein. Ich möchte wissen, was in Theresias wunderbarer Welt so los ist.
Ja, vielleicht erfahren wir das heute schon. Aber ohne es böse zu meinen, Theresia ist heute nicht Thema, sondern ein Film, den Theresia sich ausgesucht hat. Und ich bin beglückt, dass sie diesen Film genommen hat. Es ist ein Klassiker der frühen 90er Jahre, ein Abenteuerfilm der alten Schule und ein Film meiner Kindheit. Wir reden heute über Robin Hood, König der Diebe.
Yeah!
A time of war. A time of homecoming. A time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman, and Mary Elizabeth Mastrantonio. Robin Hood, Prince of Thieves.
Bevor wir das aber tun, die obligatorische Frage, nein, das stimmt gar nicht. Ich verkacke es heute komplett.
Ich muss diese Geschichte zu meinem Bier erzählen, weil sonst macht es gar keinen Sinn, dass ich mir das geholt habe, wirklich.
Wie viele Podcasts habt ihr schon zusammen aufgenommen? Wie ist der Ablauf? Wie funktioniert's?
Theresa, wir haben selten ein Konzept. Wir treffen uns dann einfach, wir fangen an zu quatschen, Max lacht ein bisschen und dann entwickelt sich das meiste in irgendeiner Art und Weise.
Aus Versehen auf Aufnahme ist schon klar.
Pass auf, ja. Ich glaube, ich kann es retten. Kühne, welches Bier hast du heute am Start und wie wirkte es damals auf dich?
Also, wie es damals auf mich wirkte, kann ich in 2 Stunden sagen, weil dieses Mal habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich bin in den Supermarkt meines Vertrauens gegangen und dachte mir, ich war in letzter Zeit ein bisschen langweilig, ich hatte viel die gleichen Biere. Anfangs habe ich mir mehr Mühe gegeben, da habe ich so ein bisschen thematisch geguckt und sowas. Und bin dann langgelaufen und dachte mir, Robin Hood, so Naturbursche. Und dann habe ich dieses Gösser Naturtrüb gesehen und dachte, nee, das nehmen die anderen schon immer. Und dann gab es noch ein anderes, so ein Radler Naturtrüb. Und ich dachte, ja, nee, lassen wir auch. Und wenn man in so ein Bierregal etwas weiter unten guckt, da sind die Perlen. Und ich dachte wirklich, okay, Robin Hood, so ein bisschen fast schon Mittelalter, Schlösser, Burgen, boah. Ich habe mir 2 Dosen, warum auch immer ich direkt 2 gekauft habe, Original Turmbräu. Premium Pilz. Ich sage nicht, wie viel das gekostet hat, weil dann fangt ihr alle an zu lachen.
Das klingt gerade so ein bisschen, weißt du, Robin Hood nahm den Reichen und gab es den Armen. Bei dir klingt es so ein bisschen, du nahmst es dem Armen und gibst es der Leber.
Also, ich bin mir eben nicht sicher. Turm, Schloss, dachte ich, passt, aber ich habe ein bisschen Sorge.
Kühne, mein Lieber, ich kenne diese Art von Biere, die werden ohne Pfand nicht mehr als 49 Cent die Dose kosten.
Pass auf, ich glaube, der Pfand war teurer als die Dose. So, ja, ich öffne es mal. Ja. Mm. Bis morgen.
Muss es nicht in einem Zug austrinken.
Erstaunlicherweise gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Ich bin noch nicht bereit, Werbung für Turmbräu zu machen.
Okay.
Bisher okay. Bisher okay.
Turmbräu, wenn ihr das ja hört und uns sponsern wollt, meldet euch einfach. Das ist kein Problem. Max, was gibt's bei dir heute?
Ich habe mir diesmal tatsächlich auch mal was gedacht. Und verkaufe ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Biere, die ich eigentlich immer trinke, als das, was ich mir irgendwie zugelegt habe. Ich habe mir dieses Mal überlegt, beziehungsweise nein, ich habe nicht überlegt, ich habe einfach ins Regal geschaut und angeschaut, was am ehesten zu Robin Hood passt. Ja, und da bin ich auf das Tannenzäpfle aus dem Hochschwarzwald gestoßen. Und dachte mir, das ist doch das perfekte Bier für Robin Hood. Ich habe mir gleich so ein ganzes Sixpack geholt, weil die gab es nur als Sixpack. Und jetzt löse ich da mal eins raus. Jetzt öffne ich es. Ich habe keine Ahnung, wie es schmecken wird.
Der Blick ist erstmal zufriedenstellend.
Durchaus. Ich erinnere mich auch, dass auf irgendeiner Party nur noch Tannenzäpfle übrig waren. Deswegen hatte ich es irgendwie ein bisschen negativ in Erinnerung, aber das ist tatsächlich gut.
Normalerweise ist es hier immer Ladies First, bei uns kommt die Lady aber zum Schluss, deswegen stelle ich heute mein Bier vor. Ich habe noch ein von diesen ganz teuren Bieren, das ich mal im letzten Herbst mir geholt habe, übrig, aber...
Das Turmbräu hat sich gemeldet. Entschuldigung.
Nicht drauf eingehen. Habe dieses teure Bier aber jetzt mal beiseite gestellt. Ich habe zwei Biere mir für heute geholt, ja, ich möchte sagen, bodenständige, handelsübliche Biere. Wir reden über einen Robin Hood-Film, wo es kein Richard Löwenherz gibt. Deswegen habe ich mir einfach als Ersatz ein Löwenbräu geholt. Was ich jetzt versuchen werde, mit meinen nicht vorhandenen Flaschenöffnungsskills zu öffnen.
Selbst schuld.
Ich habe das noch nie getrunken. Oh, da fliegt der Öffner.
Der ist Prost. Weg. Der tritt sich fest.
Ja, das ist okay. Ach, geht aber. Ist lecker.
Süffig.
Kann man? Ja, und dann habe ich noch, dann für später noch ein Flensburger Gold, weil das hätte Robin Hood auch getrunken, wenn er, glaube ich, im Flensburg
gewesen wäre. Das hätte er dem Arm gegeben, Mann.
Entschuldige, Mr. 20 Cent Dosenbier, also das war ganz ruhig hier.
So. Qualitätsbier, hier steht aber drauf, nach deutschem Reinheitsgebot. Das steht mir auch ein bisschen zu groß drauf, ich glaube, das ist geflunkert.
Okay, so. Theresia, jetzt kannst du wirklich mal hier richtig scheinen. Was kredenzt du heute deiner Leber?
Oh Gott, ich werde nicht... seit ich jetzt vor ein paar Monaten erfahren habe, dass ich hier zu Gast sein darf, habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich denn für ein Bier mir aussuche und wo ich dann überall in Ingolstadt auf die Suche nach dem perfekten Bier gehe. Muss jetzt aber gestehen, die Bequemlichkeit hat gesiegt und ich habe jetzt einfach das Bier noch genommen, das zu Hause rumsteht.
Monatelange Planung plötzlich dahin.
Also wir hier intern nennen sowas den Schuck machen.
Und deswegen gibt es bei mir noch traditionsbewusst, wie ich bin, natürlich ein Bier aus Ingolstadt. Nämlich ein Herrenbräu. Und zwar war das noch das Weihnachtsbier. Ist ein ganz normales helles. Mach das jetzt auch mal auf. Kann man trinken.
Ja, dann willkommen im Club. Und damit hätten wir dieses Thema auch abgeschlossen und wir können endlich zur der obligatorischen Frage kommen. Theresia, jetzt fange ich mit dir an. Wann hast du Robin Hood, König der Diebe, zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich dürfte irgendwie so zwischen 12 und 14 Jahren gewesen sein und habe den bei uns zu Hause irgendwann im Fernsehen gesehen. Da kam da irgendwie RTL, keine Ahnung wo. Und und dann habe ich den regelmäßig im Fernsehen gesehen. Und ich hatte den irgendwann auch mal selbst aufgenommen auf VHS-Kassette und den dann so immer wieder mal zwischendurch gesehen. Hm. Also sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Und ich habe den sehr, sehr lieb gewonnen, den Film.
Max, wie ist es bei dir?
Ein absoluter Klassiker meiner Kindheit. Also ich habe den irgendwann in meiner Kindheit gesehen und ja, war für mich einer der Filme, die, ich sag mal, zu meinem Kinder-Jugend-Kanon gehören. Der Filme, die man gesehen haben muss und die auch irgendwie jeder kannte und über die man sich immer unterhalten hat. Und der einfach alles bot, was man sich als Kind gewünscht hat. Und den habe ich dann sicherlich mehrere Male auf VHS-Kassette im Fernsehen gesehen. Und dann jetzt aber wirklich lange Zeit nicht. Irgendwann in meinen 20ern muss ich es nochmal gesehen haben. Und jetzt ist es, glaube ich, auch schon wieder 10 Jahre her gewesen, dass ich den gesehen habe. Und okay, war überrascht.
Mr. Expensive Beer, wann hast du denn Robin Hood zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ich weiß noch, dass Robin Hood so ein klassischer Sat.1-Film war. Der lief irgendwie alle 2 Wochen auf Sat.1. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich den Film kannte. Als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, weiß ich es nicht mehr, ob ich den wirklich mal ganz gesehen habe. Ich sehe gerade, wie sich die Augen verdrehen. Nee, ich konnte mich noch an die ersten 10 Minuten erinnern, die ich immer so ein bisschen düster fand. Aber tatsächlich wirkte es jetzt wie eine Neusichtung. Also ich vermute mal, dass ich ihn mal als Kind ganz gesehen habe, aber ist irgendwie aus meinem Kopf raus. Also es war mir klar, dass es diesen Film gibt. Aber ich habe da jetzt keine große Geschichte zu erzählen.
Da muss ich das erledigen. Es ist bei mir eigentlich nicht wie bei Theresia. Ich habe den das erste Mal auf VHS-Kassette gesehen. Ich weiß aber nicht, warum bei mir, also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass ich das den Anfang nicht kannte. Ich hatte den immer nur so gesehen, sobald die in England sind. Und habe den dann auch irgendwann später halt immer wieder auf RTL war es bei mir geguckt. Hatte ihn dann auch irgendwann von RTL aufgenommen, auch mit dem Anfang. Und dann war es halt so, ja, was für eine Option hat man als Kind? Entweder, wenn man die Mutter fragt, so, mir ist langweilig, heißt es, ja, dann räum doch kein Zimmer auf. Dann denkt man sich, gut, da gucke ich lieber Robin Hood. Und deswegen habe ich ihn als Kind sehr oft gesehen. Ich glaube, das ist neben Werner Beinhardt der Film meiner Kindheit. Weil keine anderen Filme habe ich, glaube ich, während meiner Kindheit so häufig gesehen wie den. Und den ersten Turtles-Film. Und hatte jetzt aber auch, wie bei Max, wirklich jetzt Jahre lang diesen Film nicht mehr gesehen, was auch daran lag, dass es eine Extended-Fassung von diesem Film gibt, dazu kommen wir dann später, und da wurden halt ein Großteil der Synchronsprecher ausgetauscht, und wenn man mit so einem Film groß geworden ist und so gewisse Sachen einfach so im Großhirn abgespeichert hat, ist es total scheiße, wenn dann andere Stimmen sind. Aber ja, für mich ist das ein Kindheitsfilm und ich war sehr froh, ihn gestern zu sehen. Ich habe nämlich von der werten Theresia zu Weihnachten und von 2 anderen Bekannten ein Blu-ray bekommen, wo halt eben die Kinofassung und die erweiterte Fassung drin ist. Dann habe ich mir gestern die Kinofassung angesehen und es war wirklich eine Zeitreise. Es war nicht alles Gold, was glänzt, das muss man vielleicht mittlerweile auch sagen, aber ich bleibe dabei, das ist ein richtig schöner Abenteuerfilm und zwar der alten Schule. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die nicht ganz so gut ankommt heutzutage. Da sind ein paar Sachen drin, wo ich sage so, Keule, oh, nicht so gut. Aber es gibt eine Sache, und das, da darf ich nicht mit mir streiten, es gibt eine Sache, die ist seit der ersten Ausstrahlung, seit der Premiere dieses Films ungebrochen, das Goldstück dieses Films, Alan Rickman. Leute, ich habe den Film gestern gesehen, ich habe jede einzelne Szene mit Alan Rickman geliebt. Wirklich. Okay, die Vergewaltigungsszene lassen Sie mal ein bisschen
auf. Ich wollte das gerade reinrufen. Ich wollte die Stimme der Vernunft sein, ich sag's nur.
Ja, nein, wirklich, es gibt eine Szene, das ist, da geht Alan Rickmans Figur, er spielt den Sheriff von Nottingham, geht so eine nebelbehangene Treppe runter zu seiner, zu der Hexe, wir wissen in der Extended-Fassung, dass es seine Mutter ist, aber who cares, und allein wie er diese Treppe runtergeht, ist so großartig, ich hab das zurückgespult, diese 10-Sekunden-Sequenz, ich hab das zurückgespult, weil ich immer dachte, Alan Rickman, meine Fresse, der ist halt super in dem Film, Alan Rickman gehört dieser Film. Wie steht denn zu Alan Rickman in König der Diebe, Theresia?
Ich habe den, glaube ich, vorgestern gesehen und ich fand den immer noch toll. Und Alan Rickman ist so, der ist böse und gemein, aber dem passieren halt irgendwie auch so wie der spielt, also die Sätze, die er raushaut, die Zitate, die jeder irgendwie kennt, finde ich einfach auch großartig. Mhm. Und auch wenn er immer als witzig oder vielleicht auch, ja, tollpatschig würde ich jetzt nicht sagen, aber halt so komisch rüberkommt, ist er doch jemand, vor dem man Angst haben kann, Angst haben muss, und das macht das Spiel schon wirklich hervorragend.
Ich liebe Alan Rickman. In dem Film finde ich ihn als Figur gut, nur diese Figur passt einfach in meinen Augen so überhaupt gar nicht in den Film rein. Ich glaube, das ist aber eins dieser großen Probleme, die ich jetzt mit Nicht-Nostalgie-Augen an dem Film sehe. Der Film weiß nicht, wo er hin will. Der weiß überhaupt nicht, was er ist. Und das finde ich in der Figur von Alan Rickman ganz, ganz deutlich, dass eben auf der einen Seite soll er der Böse sein und das macht er auch gut und ich werde damit nicht seine Leistung als Schauspieler da irgendwie in Frage stellen. Aber manchmal ist er so over the top, manchmal ist er so affektiert, dann ist er wieder ein bisschen albern und dann gibt's diese in Anführungsstrichen Vergewaltigungssequenz, wo der da irgendwelche Bewegungen macht, wo ich mir dachte, ah, Gymnastiklehrer? Gleichzeitig aber auch so daneben, ich kann's ihm nicht vorwerfen, weil er macht, glaube ich, alles das genau richtig, was er tun soll. Aber ich finde so dieses ganze Rollenkonzept passt für mich nicht in den Film. Das heißt, Alan Rickman, Daumen hoch, die Rolle von Alan Rickman.
Apropos affektiert, Max, was sagst du denn dazu?
Was ist denn das für eine fiese Überleitung? Ich finde, für mich ist Alan Rickman ganz symptomatisch für den ganzen Film und das Erleben des Filmes, denn in meiner Kindheit hatte ich Angst vor Alan Rickman und fand ihn grandios als Bösewicht und so habe ich auch den Film gesehen als irgendwie Historien-Epos und jetzt, Jahre später, mit Mitte 30 schaue ich den Film und muss halt teilweise über die Alan Rickman-Performance und das, was er sagt, halt auch einfach laut lachen, weil es einfach zu over the top ist und weil ich dann das Gefühl habe, dass der Film sich nicht ernst nimmt. Und das erlebt man dann auch immer wieder in anderen Szenen, weswegen ich Kühne verstehe, aber ich finde, wenn man dann genau drauf achtet, sieht man es auch immer wieder bei Nicht-Alan Rickman-Szenen, dass da immer wieder ein Humor durchscheint, der das alles sehr auflockert und ungemein angenehm macht zu schauen. Da braucht man sich überhaupt nicht mit irgendeiner historischen Akkuratness oder falls das Wort gibt, weiß ich nicht. Aber damit muss man sich gar nicht befassen, weil der Film einfach sehr aufgelockert ist. Und das finde ich, sieht man vor allem an Alan Rickman, aber das sieht man auch in ganz anderen Szenen. Und ich glaube, der nimmt sich eigentlich nicht so ernst.
Was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, ist, Alan Rickman hatte keinen Bock auf die Rolle. Er hat die Rolle, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar abgelehnt, bis ihm dann der Regisseur Kevin Reynolds gesagt hat, pass auf, ich will dich hier haben, ich bin Fan von dir, du darfst machen, was du willst. Was dazu geführt hat, dass große Teile seiner Performance wirklich improvisiert sind. Und es gibt ja wirklich, wie ich finde, ein paar richtig schöne Sprüche, wie zum Beispiel, ich werde dir das Herz mit einem Löffel rausschneiden oder aber auch, sagt Weihnachten ab. Oder auch die wunderschöne Szene, wenn er zu diesen Hofbediensteten sagt, du, 11 Uhr in mein Zimmer, du, 11.45 Uhr und bring eine Freundin mit. Das hat der Mann improvisiert.
Ja, aber das ist genau das, das lässt du auch nur zu, also man könnte jetzt sagen, mit dem, was du gerade sagst, entkräftigst du alles, was ich gesagt habe. Aber man könnte auch sagen, dass man das zulässt, dass man dem so freie Hand gibt, zeigt, wie sehr man das sozusagen ernst nimmt. Also ich meine, welcher Baron sagt, komm, du komm um 10:30, du komm um 11 Uhr oder was weiß ich. Also ich finde, das bestätigt sich eigentlich nur.
Kann man sagen, finde ich.
Ich finde es halt eben auch schön, dass der Film, natürlich kann man sagen, der ist tonal unausgegoren, aber ich finde, das macht für mich einen Großteil des Unterhaltungswertes aus. Denn wenn ich nur Kevin Costner hätte, der da als Robin Hood auf Mr. Ego-Trip macht und einfach alles kann, alle in allem super ist und einfach der Sympathieträger hoch 10 ist, du brauchst ein Gegengewicht. Und ich finde, das schafft Alan Rickman hervorragend.
Du erinnerst dich ja hauptsächlich eben an diese Sprüche von ihm und nicht jetzt an das, was Kevin Costner sagt. Also da muss man schon sagen, also das macht schon sehr viel Spaß, eben auch dann zwischendrin diese witzigen Szenen zu sehen. Also auch die Szene, wo die beiden Typen dann aus Robins Gang da versuchen, Marion zu überfallen und die dann sagen, ja, wenn du den Linken nimmst, dann nehme ich den Rechten. Ja, welcher ist denn jetzt rechts? Ja, der neben den Linken. Macht keinen Sinn, aber finde ich lustig.
Für mich waren das voll die Mary und Pippin-Vibes. Ich weiß nicht genau warum, aber ich wurde generell, darf ich da gleich einhaken? Es gab noch eine zweite extreme Parallele. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe.
Dein Blatt war gerade leer, was du da hingelegt hast. Ich hab's doch gesehen, mein Freund.
Ja? Und? War auf meinem Handy. So, pass auf. In der Szene, wo die Hexe, die Mutter von Alan Rickman, das erste Mal vorkommt, schnauft die wie Gollum. Und zwar wirklich so. Also richtig, also wirklich extrem wie Gollum. Und dann denke ich mir so, okay, ist wie Gollum, aber naja, hey. Und dann irgendwann später sagt sie, töte sie beide. Und zwar genau so, wie Gollum mit sich selber redet. Das fand ich grandios. Natürlich, ich meine, alles Jahre später und ich weiß nicht, wer sich da bei wem
bedient. Ich würde gerade sagen, wir haben es hier von wem geklaut. Ja.
Es geht leider nur in eine Richtung. Ja. Aber grandios. Also das, da musste ich echt herzhaft lachen. Das hat mich...
Ich hatte mir die ganze Zeit bei der Sichtung gewünscht, dass der, also die Szenen, die ich kannte, also wie gesagt, ich vermute, ich habe ihn da als Kind auch mal ganz gesehen. Ich hatte irgendwie mehr gehofft, dass der mehr eine Ernsthaftigkeit hat, weil genau das, was ihr gerade feiert, war mir zu plump. Manche Sprüche waren gut, keine Frage, aber vieles fand ich dann mit diesem links, ja, nee, aber ich weiß ja nicht, wo links ist, ja, das ist neben dem rechten. Boah. Also das hatte für mich so Fluch der Karibik-Vibes, den ich auch viel zu affig finde, weil du da dann eben merkst, okay, das ist so dieser Humor, der so wirklich auf Kinder abzielt. Es gibt immer wieder Szenen in dem Film, wo ich mir denke, der Film ist überhaupt gar nichts für Kinder. Das meine ich, also ich hatte dieses Gefühl, dass dieser Film gedreht worden ist und irgendwer ganz viele tolle Ideen hatte und sagte, hey, wir können das doch da reinpacken. Und dann können wir das noch da reinpacken. Und dann muss dieses noch sein. Aber das könnte da auch noch reinpassen. Und deswegen habe ich ein Potpourri, was in meinen Augen nicht so ganz zusammenpassen möchte. Zumindest nicht, um dieser Film zu werden, wie ihr ihn vielleicht empfindet. Also gerade jetzt du und Theresia. Weil ich finde ihn jetzt gerade eben noch unterhaltsam. Ja, ist so ein klassischer Sonntagnachmittag-Film. Aber mehr auch nicht. Also der ist da. Aber ich glaube auch nicht, dass ich in den nächsten 10 Jahren nochmal zu diesem Film greifen werde.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel, dass er nicht wirkt wie ein Potpourri, wo das tonal nicht zusammenpasst. Ich finde, dass der Film tonal, obwohl er so verschiedenartig ist, doch als großes Ganzes wirklich wie eine Einheit wirkt. Also ich war gestern auch überrascht, es hat mir nicht alles gefallen. Und er ist auch in der Kinofassung mit 2:20 auch vielleicht ein paar Minuten zu lang. Insgesamt war ich wirklich überrascht, wie gut ich den auch wegsehen konnte. Natürlich bin ich nostalgisch darauf erklärt. Ich nehme mal an, wie Theresia und Max vielleicht auch ein bisschen auch. Aber ich habe mir nach der Sichtung nicht gedacht, so, okay, hat nicht funktioniert. Ich habe mir mehr gedacht, so, schade, dass diese Art von Filmen nicht mehr produziert werden.
Ja, geht mir, also es gab halt so einzelne Sachen. Also ich habe es gestern, dass du zu dir schon gesagt hast, also dadurch, dass jetzt sehr öfters jetzt schon Filme besprochen habe, schaue ich die Filme jetzt ja schon ein bisschen anders wie früher. Mir sind jetzt auch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, das macht jetzt keinen Sinn oder das finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber so im Großen und Ganzen, so die Story, die sich da ergibt, die Handlungen und das dann natürlich auch noch eine große Liebesromanze, dass es die auch noch gibt, ich finde, das war schon eine runde Sache.
Und man muss ja auch sagen, wenn man Robin Hood liest, dann hat man Assoziationen damit. Da musst du einfach einen Little John mit reinbringen. Dann musst du eine Lady Mary mit reinbringen. Ich weiß noch, als Kind ich kannte nur den Robin Hood von Disney. Ich war total irritiert und auch fast schon ein bisschen beleidigt, dass es keinen Prinz John gab, sondern nur den Sheriff von Nottingham. Ja? Aber das hat sich so festgesaugt, dieser Film, dass wenn du Robin Hood sagst, denke ich an diesen Film. Ich denke nicht an den Disney-Film, ich denke nicht an die zig anderen Variationen oder die Trickserien, was es da nicht alles gibt. Ich denke an Kevin Costner als Robin Hood, Alan Rickman als Sheriff von Nottingham. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Nottingham sage, wie in der Mel Brooks-Parodie. Und ich denke natürlich auch, und darüber will ich auch mit euch reden, ich denke auch an Morgan Freeman als Azim oder Nazim? Azim heißt er.
Azim.
Ne? Azim, ja.
Kennt sich eigentlich irgendjemand mit der Ursprungsgeschichte insofern aus, als dass es da wirklich jemanden gab, der da ihn begleitet aus dem Nahen Osten?
Ich bin jetzt nicht der Experte, Afrika. Aber ich habe das einmal gelesen, dass die Figur des Azim ist für den Film quasi erfunden worden. Also den gab es, glaube ich, in der realen Vorlage nicht.
Ja, es gab.
Ich frage nur genau, es gab deswegen, ja. Entschuldigung, weil ja in der neuesten Robin Hood-Fassung da auch Jamie Foxx mitspielt. Und ich mir so dachte, Moment mal, ich dachte, das sei so ein Robin Hood-Interpretation, Freiraum gewesen, den sich die Kevin Costner-Version erlaubt hat. Und dann kommt sowas wieder. Und dann dachte ich mir, okay, gibt es so eine Person,
also ich meine gelesen zu haben, dass es die Figur so in dem Buch oder so in der Vorlage nicht gegeben hat.
Ja. Okay. Es gibt wohl, in den 80er Jahren gab es wohl eine britische Serie, die irgendwie 3 oder 4 Staffeln hatte. Und da hatte Robin Hood auch schon einen Kameraden aus dem Morgenland. Und das haben sie wohl da wohl adaptiert und mussten dann den Namen aber wohl ändern, weil sie dachten, dass dieser Gefährte aus dem Morgenland auch schon irgendwie historisch verwirkt ist. Er war aber nur erfunden für die britische Serie. Deswegen mussten sie den Namen wohl in der Vorproduktion noch ändern. Das habe ich jetzt irgendwie gelesen. Aber ja, es gibt, ich meine, Robin Hood, es gibt ja auch, glaube ich, nicht das Buch, was darauf basiert, das ist ja so eine Volkslegende. Sowas wie bei uns, was ich Rübezahl oder Klaus Störtebecker. Ne? Mhm. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die haben sich über die Jahrhunderte einfach manifestiert. Robin Hood, du denkst an Pfeil und Bogen, du denkst an Lady Marian, Sherwood Forest, du denkst an, er nimmt den Reichen und gibt es den Armen, außer du bist Autor bei Harald Schmidt, da machst du was anderes draus. Das sollte klar sein. Aber ja.
Also zu der Rolle von Morgan Freeman muss ich sagen, also ich finde sie gut. Sie finde ich auch ein guter Gegenpart zu Robin Hood, weil er öfters nur so der Vernünftigere ist. Oder Robin Hood ja auch sagt, hey, du kannst jetzt hier nicht die Bauern so zu Soldaten machen. Das sind jetzt, die kannst du jetzt nicht in den Krieg schicken. Das geht nicht. Hm. Finde ich, passt ganz gut. Und er ist schon ein bisschen weiter eben, weil er ja so eine Art Vorreiter vom Fernglas, vom Fernrohr hat. Wo er sagt, hey, wir konntet ihr jetzt bitte schön die Jerusalem einnehmen. Mit eurem Wissen. Finde ich, passt ganz gut. Was zu mir aber so im späteren Verlauf dann immer so gekommen ist, ich finde es komisch, dass es Morgan Freeman ist, weil wenn ich jetzt weiß, was halt Morgan Freeman für Filme gemacht hat, hätte ich gesagt, nee, das passt irgendwie nicht, dass Morgan Freeman die Rolle spielt. Aber ich finde, er macht es wirklich gut. Aber jetzt, so wenn ich jetzt natürlich jetzt in meinem vorangeschrittenen Alter halt weiß, was Morgan Freeman sonst noch für Filme gemacht hat und für ein toller Schauspieler ist, denke ich mir immer, okay, wie der zu dem Robin Hood Film gekommen ist, ich weiß es nicht.
Du musst es immer so sehen, Theresia. Robin Hood hatte Hilfe von Gott.
Natürlich. Ja?
Also für ich assoziiere, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber früher war für mich Morgan Freeman immer erstmal Nazim aus Robin Hood. Mhm. Das war für mich erstmal die erste Rolle, mit der mir wirklich sozusagen in Erinnerung
geblieben ist. Bei mir auch, ja.
Und ich finde, hinsichtlich der Rolle von Nazim, ich finde, das ist fast der tiefgründigste und politischste Aspekt in diesem Film, weil er sozusagen der westlichen Zivilisation mal schön die Spiegel vorhält, mit welcher Arroganz sie durch die Welt streift. Und das ist heute noch genauso
passend. Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube auch, dass Morgan Freeman, also meine erste Berührung mit Morgan Freeman war wahrscheinlich auch König der Diebe. Also ich finde auch, die Rolle passt, aber auch da, aber das hat wieder mit der Tonalität des Films zu tun. Also wenn hinter mir drei Menschen mit einem riesigen Schwert rumrennen, bleibe ich nicht auf meinem Gebetsteppich. Da kann ich noch so gläubig sein, mach ich nicht. Ich finde eben, ganz am Anfang, da rennen die da an dieser Mauer da entlang und dann kommt der Junge, der ja, da müssen wir gleich drüber sprechen, der ja auch dann zufälligerweise doch noch, also England scheint sehr klein zu sein.
Moment mal, der befindet sich mehrere hundert Meter entfernt und interessiert
die Mauer ist direkt neben dem Asim, wenn er da betet. Und dann kommen die Schwertypen an.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ein Kritikpunkt, den finde ich jetzt auch ein bisschen, also
totaler Quatsch, ganz ehrlich. Also, sowas. Der ist doch in keinster Weise bedroht. Der chillt da oben, macht sein Gebet und weiß, ihm selber geht
es nicht. Hab ich in anderen Filmen gesehen? Oder ist der Director's Cut anders?
Die kämpfen neben mir. Und Robin Hood schafft es ja auch, die relativ einfach zu besiegen, die Jungs da. Also das finde ich auch, ja,
okay.
Also kein solider Kritikpunkt. Das ist eine schöne Szene, die ist sehr, ich finde die auch sehr amüsant, weil es passiert ja öfters mal. Er sagt ja auch ganz klar zu Robin Hood, ich entscheide, wann ich dein Leben rette, nicht du. Ja, das ist halt super. Und ganz ehrlich, wenn er da schon Robin Hood das Leben gerettet hätte, dann wäre Robin Hood am Ende des Films tot, weil er hätte die Hexe Gollum ihn kalt gemacht. So.
Ja, dann wäre er wieder Hongfreunde, Asim.
Ja, übrigens, ich hatte den Film ja auch auf Hörspiel, auf Kaufhörspiel von Karussell. Die hatten auch diese Eilfolgen rausgebracht. Und da gibt es so ein paar so Dialogzeilen, Monologe, die sich so hängen geblieben sind. Und einer davon ist, nachdem er die Hexe so mit dem Säbel, er hängt die in Luft ab mit so einem Wurf, mit seinem großen Säbel. Und dann wird die dann nach hinten geschleudert. Und dann sagt Morgan Freeman so, ich habe meinen Schwur erfüllt, Sahib. Ach, großartig. Das ist so,
Ich finde aber tatsächlich, er ist einfach so ein richtig guter Gegenpart zu Kevin Costner. Weil, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, oder was, Theresa, ich weiß es nicht, so dieses Saubermann-Image, was Kevin Costner eh immer verkörpert, aber in König der Diebe so richtig verkörpert, so, ja, ich kann alles, ich weiß alles, da gibt's einfach nur Asim, dem so das eine oder andere Mal so ein Spruch mal entgegenwirkt, weil sonst ist ja überall, wo er langläuft, ist er ja der König und wir fallen auch zu Boden und da finde ich das Zusammenspiel zwischen den beiden eigentlich sehr, sehr gut und wenn die Figur weg gewesen wäre, dann wäre es eine relativ zähe Angelegenheit, glaube ich, gewesen.
Ja.
Er nennt ihn auch einfach nur Christ. Er holt ihn immer runter. Kein Titel, kein gar nicht, nicht mehr Robin von
Locke. Wie steht ihr überhaupt zu Kevin Costner? Super. Weil mir ist wieder aufgefallen, ich habe wenig Ambition zu ihm, aber wenn ich ihn sehe, finde ich ihn jetzt auch nicht so geil. Also es ist jetzt nicht so derjenige, wo ich sage, hey, geil, Kevin Costner spielt
also mit. Also, den letzten Film von Bodyguard mit Kevin Costner, den ich gesehen habe, war für den Thekencast Bodyguard. Wir erinnern uns, fanden wir alle nicht so geil.
Es geht so.
Ich höre nur Gutes über seine Performance in Yellowstone. Ich finde den als Schauspieler auch gar nicht mal so verkehrt, aber ich habe so das Gefühl, er hat ja einen gewissen Ruf. Und was ich jetzt auch bei Robin Hood in der Recherche gelesen habe, bestätigt das diesen Ruf, nämlich, dass er relativ, ja, ein Ego-Schwein ist. Und dass er schon sehr darauf geachtet hat, früher in seiner Karriere, dass er nur die richtigen Rollen spielt, richtige Rollen in Anführungszeichen. Deswegen glaube ich, dass Kevin Costner menschlich vielleicht etwas problematisch ist, aber wenn du dem die richtige Rolle gibst, dann ist er eine sichere Bank. Und ich muss sagen, er passt halt auch in dem Film gut. Also dieser Robin Hood passt in diesem Film perfekt. Wenn es jetzt darum gehen würde, so einen realistischen Robin Hood zu machen, wie ihn Ridley Scott vor ein paar Jahren gemacht hat mit Russell Crowe,
ich finde den besser
als
König der Liebe.
Nee, aber für diese...
Es gibt leider Gottes noch einen Robin Hood, den ich besser finde als den König der Liebe.
Nee, sorry, aber der Ridley Scott Robin Hood, der Ridley Scott Robin Hood, Zitat von Kühne, das ist ein Film, da schläft mir das Gesicht ein. Das brauche ich nicht.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich muss auch sagen, also bei Kevin Costner, ich kenne jetzt nicht so viele neue Sachen von Kevin Costner. Und ich muss aber gesehen, ich weiß nicht sehr viel die alten Sachen.
Also
ich kenne nur Königliche Liebe, da ist der super.
Also ich mochte damals noch A Perfect World, glaube ich, heißt der.
Oh ja, der ist auch sehr schön.
Den finde ich noch großartig. Ja gut, dann kenne ich noch Waterworld, aber da will ich jetzt nicht drüber reden.
Also Waterworld, da stört mich nicht die Performance von
Kevin Costner. Ist Waterworld eigentlich das Prequel oder das Sequel zu A Perfect World? Kleiner Scherz.
Von daher, ich finde jetzt Kevin Costner Schauspieler nicht schlecht, aber es...
Ich wollte die Frage nicht stellen, weil ich finde, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Das überhaupt gar nicht. Es ist aber einer dieser Schauspieler, und wenn Stu damit eben recht hat, dass er so ein Ego-Schwein ist und sich dann immer überlegt, wie er dann dasteht, dann würde es das alles erklären. Weil ich finde eben, er ist so der absolute Saubermann und das ist so... Der ist so geleckt, wisst ihr so, wie ich meine?
Ja, gut, aber ich stimme Stu schon zu. Er passt sehr gut für die Rolle von Robin Hood. Aber also das, glaube ich, war dadurch, dass Alan Rickman ja dann so überragend, so überdreht gespielt hat, hat man deswegen ja auch die Szenen gehabt, weil er quasi Kevin Costner an die Wand gespielt hat.
Genau. Und ich möchte jetzt also nur... Ich möchte auch anmerken, es ist ein offenes Geheimnis, dass beim Abspann oder Vorspann zwar Peter Boyle als Cutter steht, aber eigentlich war es Kevin Costner. Es ging sogar so weit, dass sie den Peter Boyle vor die Tür gebracht haben und sich eingesperrt haben. Und der Regisseur war auch kein Fan von der Schnittfassung. Aber weil Kevin Costner halt der große Star war, hat er halt eben das Mitspracherecht gehabt. Und das soll wohl ziemlich hässlich gewesen sein. Also der muss da wirklich schon seine Ego-Show gemacht haben. Und was richtig lustig ist, es gibt doch diese eine Nacktszene, wo Lady Marian ihren Robin unterm Wasserfall sieht, so von hinten. Das war ein Stunt-Double. Weil Kevin Costner, weil es ja kalt war, sie haben ja in England gedreht und Überraschung, in England ist es kalt. Und weil sie nicht wollten, dass sich Kevin Costner oder der kleine Costner sich erkältet, wurde das Stunt-Double rangeholt, damit er mal kurz für 2 Minuten nackt unterm Wasserfall steht. Das fand ich auch sehr amüsant.
Ihr sagt aber in einer Tour, ihr findet,
dass dieses saubere
Image zu Robin Hood passt. Und ich find's gar nicht. Ich find's wirklich gar nicht. Der Film beginnt, dass Robin Hood in Gefangenschaft ist. Dieser Robin Hood, der in dem Film präsentiert wird, kann gar nicht gefangen genommen werden, weil er der Übermensch ist.
Moment. Ganz kurz mal beim Einhaken. Erstmal, wie er in Gefangenschaft gezeigt wird mit diesem zottligen Bart und diesen zottligen Haaren. Ich erinnere mich daran, wie ich den Film als Kind mit meinem großen Bruder beim Rewatch sozusagen gefragt habe, hä, ist das Robin Hood? Ich habe den nicht erkannt als Kind. Also ich finde das, da hat er sich auf jeden Fall weg.
Na, es geht mir mehr um die Anlehnung der Rolle, die später dargestellt wird, weil der Robin Hood in... wie er dann später dargestellt wird, für mich zu keiner Sekunde gefangen genommen werden kann. Und er ist auch nicht derjenige, der die Leute überzeugt, obwohl er da immer steht und große Reden schwingt. Aber der braucht immer andere. Und dieses perfekte Saubermann-Image ist, glaube ich, nicht Robin Hood. So irgendwie.
Aber es passt perfekt zu dem Adligen, der ihm vorgeworfen wird, von einem gewissen Will Scarlet, dem Jüngling,
dazu
der sozusagen
kommen wir gleich.
Irgendwie
dazu dem, kommen wir gleich.
Ja, egal. Aber hier zu dem großen, hier, wie heißt es, was ist er? Graf, Baron, was weiß ich, auf jeden Fall halt ein Adliger.
Lord.
Und der, genau, ein Lord, der verzogen sein soll. Und dazu passt er doch perfekt. Und dass er sich sozusagen den ganzen Respekt durch seine Taten erarbeiten muss, obwohl er genauso aussieht, wie er aussieht. Und jeder sofort denkt, hey, das ist irgendein adliger Fuzzi, der ganz bestimmt nicht weiß, wie es ist, im Wald zu leben und sich von, was weiß ich,
Eicheln
zu
ernähren. Er hat halt Demut gelernt im Krieg. Und ganz ehrlich, so wie Robin Hood agiert, wenn wir ihn kennen, im Sherwood Forest, macht es mich total Sinn, dass er in diesem Krieg war und halt eben mit einer Bataillon oder Gruppe gefangen genommen worden ist.
Ja, aber die reden die ganze Zeit davon so, ja, du warst früher so ein nerviger Typ und so. Ja, aber das sehe ich ja nicht. So, ich sehe ihn ja nur als den Saubermann und für mich ist er so Mr. Perfect und der rennt da rum.
Aber er ist ja trotzdem erwachsen geworden. Er war doch 5 Jahre lang in Gefangenschaft. Genau. Das verändert dich schon. Da bist du jetzt nicht mehr der kindische Typ, der Frauen die Haare mit der Kerzen anzündet.
Ich könnte jetzt, aber Theresa, ich lass dir. Diese Schlacht hast du gewonnen, aber den Krieg, mein Fräulein. Den Krieg gewinnst du nicht. Wir haben ja noch ein bisschen.
Nein, aber es ist doch, ganz kurz mal eben, er macht doch die ganze Zeit Aktionen in dem ganzen Film, die alle so ein bisschen gewitzt sind, dass er irgendwie sozusagen sich in das Schloss einschleicht und dem Sheriff persönlich eine Narbe zufügt und solche Sachen.
Er wünscht
ja alles was. Ja, schon, aber nein, aber ja, aber das hat doch alles so was Spitzbübisches. Und das finde ich passt. Das zeigt er auch. Das ist nicht nur das, was von ihm als Kind erzählt wird, sondern es ist genau das, was er auch im Film durchgehend macht.
Er ärgert den so ein bisschen, der reizt den so ein bisschen aufs Blut.
Genau, und der beklaut ihn und überfällt im Wald und was weiß ich. Also das passt doch super. Darf ich kurz den Sprung jetzt einen Schritt weitermachen, nachdem wir von Kevin Costner sprachen, den ich übrigens schätze, weil ich wurde noch nie von ihm enttäuscht. Ich dachte vor dem Film, es gibt nur einen Schauspieler, den ich nicht leiden kann. Aber jetzt weiß ich, es gibt zwei. Und zwar einen gewissen Christian Slater alias
Will Scarlett. Aber wer war denn der Erste? Lass uns das mal erstmal kurz klären. Wer ist denn der erste Schauspieler, den du nicht magst? Ja, okay.
Shia LaBeouf.
Was hat das jetzt?
Okay. In zwei Ausgaben wirst du einen dritten Schauspieler hassen lernen.
Ich dachte, du redest von Schauspielern in dem Film.
Also, der Kühne hat den Film vor mir nochmal gesehen und hat mir dann schon geschrieben, dass es da eine Sache gibt, die ihn gestört hat. Und dann habe ich den Film jetzt gestern gesehen und dann kam eine Szene und dann habe ich wieder was gehört und zwar, wie gesungen wird, ein reicher Mann, der wollte über den Fluss. Und dann hat es so Klick gemacht und dann fiel mir ein so, oh, warte mal. Christian Slater spielt ja nicht nur Will Scarlett in dem Film. Nein, dann ich verwechsel da irgendwas. Da ist irgendwas in meinem Gehirn so verschoben worden. Aber nein, Will Scarlett ist in Robin Hood, König der Diebe, der kleine Bruder von Robin Hood. Und ich muss ganz ehrlich sagen, fand ich scheiße. Da muss ich Kühne recht geben, das funktioniert auch für mich nicht mehr. Vor allem, weil dafür, dass es so ein großer Reveal ist, wird relativ wenig Aufwand dafür betrieben, das zu enthüllen und irgendwie weiterzubringen. Das ist einfach nur so, ja, ich weiß, warum du mich magst, du bist nicht mein Bruder. Ja, ich bin dein Bruder. Ja, ich befreie dich jetzt. Okay, befreie mich. Ja, und jetzt? Ja. Jetzt bin ich voll auf deiner Seite.
Die hätten es auch einfach dabei belassen können, dass er nicht leiden kann, weil er halt der reiche, verzogene Schnösel ist, für den er einen Käuschen haut. Das hätte es nicht gebraucht.
Du hättest irgendwie Robin Hood so super, hättest du da draußen so ein 2 oder so ein 3-Teiler machen müssen, weil eben genau so viel da drin ist. Ich finde wirklich, die haben so, und jetzt komme ich wieder zu meinem Potpourri. So, was wäre cool dafür? Ja, das können wir noch reinpacken. Ja, und das. Ja, und das auch noch. Dann ist da dann rettet der das Kind. Das Kind ist natürlich der Sohn von dem Waldschrat und rein zufällig. Und die treffen sich auch. Also dieser ganze Ort scheint sehr klein zu sein, weil sich alle über den Weg laufen. Das ist wohl so eine kleine Gemeinde, 100 Mitbewohner oder so, reicht. Und dann eben auch, ja, du bist mein Bruder. Woher, also, warum? Ich dachte, der Vater hat die nur einmal und dann war es das. Also.
Aber ganz kurz mal eben, die Ressentiments, die sozusagen einem Adligen gegenüber vom normalen Volk ausgesprochen werden müssen, die erfüllt Will Scarlett perfekt. Dafür ist er in der Rolle super. Ich kann Christian Slater nicht leiden, aber von der Rolle her habe ich auch kein Problem mit ihm. Auch die Szene, als er am Anfang kommt und dann kommt so, ja, wie ist dein Name? Robin von Locksley. Und dann kommt kurze Kamera auf hier Will Scarlett und man weiß, okay, da gibt's noch irgendwas. Ist tatsächlich nur einmal kurz, dann gut, er stänkert halt unentwegt den ganzen Film durch. Und dann gibt's dieses Reveal. Ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht mein eigenes Ding, aber ich fand die Reaktion von Robin Hood wunderbar, wie er sagt, ich habe einen Bruder. Das ist, also ich war selber von der Szene tatsächlich mehr berührt, als ich verstehe, warum. Aber ich fand die Reaktion eben super, dass er sagt, ich habe einen Bruder und nicht irgendwelche anderen Sachen von wegen, keine Ahnung, sorry, tut mir leid oder ja, was kann ich dafür oder Ding. Einfach die Erkenntnis, cool, ich habe einen Bruder. Es ist für jemanden, der gerade in ein Land reist, wo alle umgebracht wurden, die er eigentlich kennt, auch ein bisschen nachvollziehbar und eigentlich ganz schön. Klar, hätte man auch anders lösen können, vor allem ohne Christian Slater. Aber im Prinzip fand ich die Rolle unproblematisch. Aber eine Sache möchte ich kurz einhaken, die mich gestört hat, was ich überhaupt
nicht Entschuldigung, ich unterbreche, aber was ihr da draußen nicht seht, ist, dass Max, während er diesen wunderschönen Look gesagt hat, mit einem, ich glaube, Kugelschreiber rumgefuchtelt hat.
Er macht sich Notizen, was er Geiles gesagt hat, und dann kann er sich das zu Hause einrahmen oder zu seiner Frau gehen und sagen, guck mal, Schatz, das habe ich gerade auch noch gesagt. Hier.
Eine soziologische Studie hat er von sich gegeben.
Ist euch aufgefallen, dass irgendwann im Film auf einmal Robin Hood mit Pfeil und Bogen umgehen kann wie Legolas und dass das den ganzen Film über überhaupt nicht angekündigt wird oder irgendwie es einen Hint dafür gibt. Das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich dachte, es müsste doch irgendwann mal am Anfang oder irgendwann mal so eine Szene geben, dass man sieht, hey, der kann ziemlich gut schießen. Nein, irgendwann im Wald packt er seine, also wirklich, das ist ja schon eine Dreiviertelstunde vorbei, dass er das erste Mal einen Pfeil schießt, der aber so genau
durch irgendein Loch geht,
das ist doch der Hammer.
Was meinst du mit Ankündigung? Dass er dann zu Asim sagt, Asim, ich werde jetzt gleich in 10 Minuten einen Pfeil und Bogen benutzen und damit voll richtig gut umgehen können.
Nee, aber solche Fähigkeiten werden für gewöhnlich einfach früher eingeführt, dass die was drauf haben.
Pass auf, das gebe ich dir, aber zumindest für mich war immer so, Robin Hood ist halt immer Pfeil und Bogen. Also das ist ungefähr so, als würdest du etablieren, übrigens, D'Artagnan von 3 Musketieren ist gut im Fechtkampf.
Nö, das ist nämlich der erste Film, mit dem ich überhaupt Robin Hood assoziiere. Deswegen, in dem Film will ich diese Einleitung haben. Erst durch den Film
weiß ich überhaupt, wer Robin Hood ist. Sie haben gerade gemerkt, dass die Argumentation von denen, warum dieser Film so super toll ist, ist dünn.
Oh, entschuldige, Mr. Kühne, Mr., ich guck alles, wo ein Hain und dran vorbeigeschwommen ist.
Und du, jetzt verdreh nicht die Augen, Stu. Ich hab das gesehen. Die Kamera, die lügt nicht. Nein, es tut mir auch fast ein bisschen leid, weil ich will den Film, ich würde ihn auch gerne besser finden. Und ich glaube auch tatsächlich mit so einer jugendlichen Verklärtheit würde ich den auch besser finden. Aber ich kann dem...
Hast du gehört, Theresia, wir sind jung geblieben.
Ich bin irgendwie mit dem Film nicht aufgewachsen. Yeah. Und deswegen kann ich wirklich nur sagen so, ja, das ist okay. Weil, ja, Grüße gehen raus an meinen Vater.
Kindheit, wir wissen's.
Hast du gehört?
Ja, tut mir echt leid für dich.
Theresia, er wird dich jagen und er wird dich finden. Und er hat Fähigkeiten.
Oh Gott. Er soll mich anschreiben, ich habe die Adresse.
Ich glaube sogar tatsächlich, dass ich den Film schon, und das tut mir leid zu sagen, ich finde ihn, glaube ich, vergessenswert, weil ich ihn, glaube ich, wahrscheinlich in einem halben Jahr vergessen habe. Da ist keine Szene drin, die mir jetzt so richtig im Kopf bleibt, bis auf den Anfang in dem Gefängnis. Dann mit dem Asim verdreh ich die Augen, du und Theresia. Aber jetzt auch die Actionsequenzen in der Mitte des Filmes haben mich nicht vom Hocker gehauen.
Aber ich finde, es bleiben ganz andere Sachen. Also ich erinnere mich jetzt, ich sehe jetzt auch lauter Sachen, die ich eben in meiner Kindheit überhaupt nicht gesehen habe. Allein der Satz, sagt Weihnachten ab, der war mir überhaupt nicht bewusst. Den habe ich erst, ja, ich gehöre zu den wenigen 0,5%, die den Film gesehen haben und diesen Zitat jetzt das erste Mal mitbekommen
haben. Das ist der Satz, der sich bei mir eingebrannt und sagt Weihnachten ab. Das ist jedes Mal das Highlight in
dem Film. War das erste Mal, dass eine Figur aus einem Film dasselbe sagt wie meine Mutter. Das fand ich einfach so...
Wann wurde das gesagt? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Oh Gott, danke, Kugel, danke. Was ich eigentlich sagen wollte, woran ich mich jetzt erinnern werde, was mir nicht bewusst war, dass er sagt zu Robin Hood, also der Sheriff von Nottingham, ich werde dir dein Herz mit einem Löffel rausschneiden. So, das ist für sich ja schon mal in einer Welt wie heute, wo man schon viele Erlöffeln-Witze gehört hat, jetzt nichts Besonderes. Aber irgendwann später kommt dann hier sein Vetter und fragt ihn, warum mit einem Löffel, Cousin? Da musste ich schon lachen, dass das nochmal aufgenommen wird. Und dann tatsächlich noch ein drittes Mal in der Szene, als er seinen Cousin umbringt, was noch immer eine krasse Szene ist, finde ich, sagt er zu ihm und sei froh, dass ich keinen Löffel genommen habe. Grandios!
Der Löffelsatz, also das wird mir jetzt in Erinnerung bleiben. Und der hat dem Regisseur so gut gefallen, dass er dann den Drehbuchautoren gesagt hat, ihr müsst das mit reinbringen. Ne? Das ist großartig. Wirklich großartig.
Ja.
Da lasse ich euch mal reden. Alan Rickman ist der MVP. Aber lass uns mal jetzt bitte über die Sachen reden, wo wir vielleicht alle vier uns einig sind, dass das nicht ganz so gut gealtert ist. Wir haben ja schon erwähnt, es gibt so einen, ich nenne es mal Vergewaltigungsversuch, denn der Sheriff von Nottingham ist halt scharf auf Lady Marian.
Kommt auch sehr plötzlich übrigens.
Nein.
Inwiefern?
Ja, eigentlich ist er scharf auf den Thron, ja. Er will König werden.
Ja, aber es gibt auch schon davor in der Kirche dieses, wo er sie so anguckt. Ich finde, das ist nicht überraschend, dass er sie. Also da hast du den Film nicht richtig aufgepasst, Kühne. Das, ja.
Bitte führ jetzt erstmal weiter aus, inwiefern diese Szene problematisch ist.
Nicht problematisch, aber doch problematisch. Ich finde, dass dass dieser Sequenz gegen Ende, wenn er versucht, sie zu vergewaltigen. Sie wehrt sich halt, da kommt Robin Hood als der strahlende Held halt rein und rettet sie. Ich finde aber, dass die Szene ein bisschen, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu komödiantisch aufgebaut ist. Für meinen Geschmack. Ich sage nicht, dass es wirklich so ist, aber ich fand jetzt gestern bei der Sichtung, da fehlt dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein, weil er ja wirklich sie vergewaltigen möchte. Und es kam mir mehr vor wie, haha, ich bin der lustige Irre und jetzt werde ich besteigen. Hihi. Und sie so, oh nein, bitte nicht. Das soll ich nicht machen.
Es ist ja schon ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil draußen pochen die anderen gegen die Tür. Der Priester ist nur den ganzen mit der Hochzeitszeremonie fertig und er geht schon eben auf seine Frau los. Die Hexe gibt ihm noch ein Kissen, so quasi macht's ihr bequem. Und er sagt, ich kann das nicht mit diesem Stress.
Ja, die Frage ist, was hat er sich denn vorgestellt, wie diese Situation jetzt ausgeht? Hat er jetzt geglaubt, nach 2 Minuten ist Ende und dann machen sie die Tür von, dann nehme ich mein Schwert, also das richtige Schwert und spieß die anderen auch, das richtige Schwert.
Und warum ist das eigentlich ein Problem, wenn in gleichen Szenen im ganzen Film Menschen umgebracht werden? Ich wiederhole mich zu meinem letzten Podcast, dass da Menschen umgebracht werden und die auch immer komödiantisch gebrochen werden. Also ich meine, das passiert ja den ganzen Film.
Nee, ich glaube,
ist denn diese Szene jetzt so herausgenommen?
Ich glaube, das Problem ist, und das das sehe ich zumindest so, ich weiß nicht, ob du und Theresa mir da zustimmen, diese Szene finde ich nicht nur komödiantisch, ich finde sie affig. Sie ist einfach affig und komplett affektiert von ihm und dementsprechend finde ich, komödiantisch okay, kannst du machen. Der Film hat eben, wie du schon sagst, hat da eben auch seine witzigen Spitzen da drin, mal zünden sie, mal eben nicht, aber das ist mehr so ein Dick- und Doof-Humor. So.
Es ist echt schwierig. Also einerseits finde ich die Szene gut und irgendwie lustig, aber wenn ich dann wieder dran denke, worum es in der Szene eigentlich geht, denke ich mir wieder, nee, eigentlich darf ich darüber nicht lachen. Schon war die Szene, wo er dann so quasi ihre Beine auseinanderstreckt mit dieser Gymnastikübung, denke ich mir, okay.
Ja, der springt ja so hoch und dann im Runterkommen spreizt er die Beine von ihr und so, oh, mir ist sowas runtergefallen. Das finde ich so, nee.
Ja, es ist
grenzwertig. Ich finde ja, Max, ich nenne es mal Kritikpunkt, schon irgendwie berechtigt, ja. Ich meine, da werden da irgendwie 10 und hunderte von Menschen, also nicht hunderte, aber viele Menschen halt auch einfach getötet und es ist uns egal, vielleicht jubeln wir sogar noch oder finden es witzig oder was ich. Und dann kommt diese Vergewaltigung und sofort haben wir damit ein Problem. Aber für mich ist das einfach so eine Sache, wo ich finde, das kann man gerne zeigen, aber dann sollte man es nicht so, wie es Kühne sagte, affig zeigen, sondern halt wirklich. Entweder lässt man es sein, weil es hätte der Figur von Nottingham nichts weniger gegeben oder nichts mehr hinzugefügt, als wir eh schon wussten. Oder aber man macht's halt unangenehm.
Ja, ganz kurz, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe auch, was ihr meint. Ich will nur einräumen, dass auch wenn, also du sagst jetzt komödiantisch okay, aber sozusagen nicht so affig. Ich finde, es gibt genauso auch die affigen Szenen, wenn er durch die Kirche rennt, nachdem Robin ihn verletzt hat und er erstmal ausrutscht und dann irgendwen verprügelt, der, wo er hineinrutscht, sozusagen, dem passieren auch immer wieder klamaukige Sachen. Tatsächlich finde ich auch die Szene, wo er mit den Satansanbetern zusammenhängt und alle sozusagen da im Kreis stehen, das finde ich auch sowas von affig.
Die gibt's nur in der langen Fassung, die zählt nicht.
Ich wollte gerade sagen, habe ich ja, da auch nicht mitgekriegt?
Okay, okay, dann Entschuldigung, ich habe die Langfassung gesehen, jetzt ist es raus.
Max.
Das, ja, zu Recht, oder weiß ich eigentlich
nicht. Doch, zu Recht.
Egal, Hüller der Max. Punkt ist,
Hüller Max.
Der Punkt ist, ich finde, das ist tatsächlich jetzt nicht so, dass diese Szene mir da als besonders affig oder etwas verharmlosend eben auf mich gewirkt hat im Vergleich zu anderen Szenen, wo eben auch Gewalt angewandt wird. Ich erinnere nur daran, wie er sozusagen da dann dem einen Torposten dann irgendwie 5-mal ins Gesicht schlägt. und sich dabei keiner um die eigene Achse treten, was weiß ich, was alles. Das ist alles so, das ist auch Gewalt, die auch komödiantisch beziehungsweise affig, kann man sagen.
Also ich weiß nicht, wie du meinst, aber die Szene fand ich zum Beispiel nicht komödiantisch. Die, wo er diesem Typen wirklich in die Fresse schlägt, das war für mich auch eine Szene, wo mir klar war, okay, der Sheriff Nottingham hat gewisse Aspekte in seinem Charakter, die lustig sein können, aber das gerade ist nicht lustig. Das zeigt für mich persönlich, dass man den auch ein bisschen, also er ist eine Gefahr.
Ja, aber er ist auch
slapstickig. Weil er schlägt ja nicht nur einmal zu, der schlägt ja wirklich 3-4 Mal zu und nochmal richtig drauf. Also das fand ich eher...
Ne? Also. Ja, aber danach war es wieder, das war, glaube ich, auch bloß Zufall, das war, glaube ich, nicht gewollt, weil dann stürzt er dieser, den er zusammenschlägt, stürzt er so zu Boden und dann bleibt aber sein Umhang hängen, ja, und dann geht der Umhang kaputt.
Genau.
Also das, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht gewollt gewesen. Ja. Das war halt dann einfach so Zufall, dass es halt mit auf der Kamera ist, aber das macht es dann wieder so...
Slapstickig.
Genau.
Ja, und das ist genau der Punkt. Das finde ich nämlich. Es ist nichts Besonderes am Ende, ja, dass da sozusagen
dieses Slapstick. Doch dabei schon, ist. Weil wenn ich so einen Punkt habe, der verprügelt den und dann habe ich für 2 Sekunden, dass der Umhang kaputt geht, das ist eine Sache. Diese Szene geht aber über mehrere Minuten. Und ich glaube, das ist das, was mich zumindest so triggert. Dieser kurze Einschub, okay, den gebe ich dir. Mir geht's auch nicht darum, dass dort eine Vergewaltigung gezeigt wird. Ne? Das finde ich jetzt gar nicht, also natürlich ist das eine schlimme Sache, aber das ist nicht das, was mich da irgendwie triggert. Mich triggert einfach, dass ich dann eben 5 Minuten feinstes Louis de Funès da bekomme und mir die ganze Zeit denke, das will ich aber da gar nicht jetzt sehen. Ich mag das, was da dann eben gezeigt wird von Alan Rickman, obwohl er das, wenn es so im Drehbuch stand, finde ich es gut, wie er es gemacht hat, aber die Darstellungsweise gefällt mir da überhaupt nicht davon. Also das finde ich zu...
Naja, also ich finde halt, der Zweck der Szene ist, dass es sozusagen eigentlich ja darum geht, dass eine Ehe geschlossen wird und die Ehe vollzogen wird. So, das ist quasi etwas, was unter einem gewissen, ich sage jetzt mal, für die Handlung relevanten Aspekt ist, dass sozusagen diese Hochzeit geschlossen und vollzogen werden muss, damit das sozusagen rechtens ist, was sozusagen da gemacht wird, dass er seinen Königsthronanspruch hat. Das, finde ich, ist eigentlich wie in anderen Szenen auch, in denen wir etwas Schlimmes haben, das hinausgezögert wird, auch wenn, also ganz einfach, simples Beispiel, die Hinrichtung davor, wo wir sehen, wie auf dem Hof eine Hinrichtung ist. Und diese Hinrichtung ist für die Personen, die da stehen, auch in die Länge gezogen, weil, was weiß ich, was gesprochen wird, dann Will Scarlett durch die Menge gehen, was weiß ich, alle sich in Position bringen. Es soll ja Spannung erzeugen, weil gerade ein Unrecht im Geschehen ist. Und das ist in diesem Fall die Hinrichtung. Alle warten darauf, gehängt zu werden. Und in dem anderen Fall ist es die Vergewaltigung, die sozusagen im Stadion ist, dass es passiert. Und deswegen ist es für mich eigentlich ein ähnlicher Aspekt. Und ich würde nicht sagen, dass diese Szene da irgendwie besonders ausgereizt wurde, sondern sie zeigte eigentlich nur eine zeitliche Dringlichkeit, mit der Robin und Nazim davor stehen und versuchen, da einzudringen in dieses Gewölbe, um sozusagen das zu verhindern.
Mir fällt gerade auf, Max, was die Zuschauer nicht sehen, diesen Stift hat er immer noch in der Hand. Und das sieht sehr, sehr gewählt aus, wenn du mit deinem Stift deine Gestikulation machst. Ich habe dir selten so gerne beim Sprechen zugeschaut, wie jetzt gerade eben
mit diesem Stift. Ja, ich habe gerade ein Problem. Ich versuche gerade, wie schaffe ich es jetzt, von dem Thema Vergewaltigung auf Robin Hood Held in Strumpfhosen zu kommen, auf den ich auch noch gerne reden möchte.
Den ich mir nie angesehen habe, weil es mein ganzes Robin Hood-Bild zerstört hätte.
Doch, ich kenne ihn. Und hauptsächlich parodiert er wirklich heute eben Robin Hood, König der Diebe.
Und ich finde ihn wirklich immer noch sauwitzig. Er trifft viele Beats. Prost an den Kühne, der sein zweites Bier aufgemacht hat. Aber ich finde ihn schon toll. Und den gibt's bei Netflix, guckt euch den gerne an. Aber ich glaube, der funktioniert auch nur dann, wenn man den originalen Robin Hood kennt, also das Original, den von 91. Übrigens, 2 interessante Sachen. Cary Elwes, der den Mel Brooks Robin Hood spielt, war auch in der engeren Auswahl für den Robin Hood von König der Diebe.
Ganz kurz, ist es der sich in Saw den Fuß abschneidet?
Du hast Saw gespoilert.
Übrigens, Bruce Willis in The Sixth Sense ist tot.
danke, Stu, danke.
Vielen Dank, ja.
Und die Morde in Psycho begann nicht Norman Bates' Mutter, sondern Norman Bates selbst.
Ich grüße gehen nochmal raus an meine Ex-Freundin, die kurz vor dem Ende von 7 eingeschlafen ist und bis heute nicht weiß, was in der Box ist. Wenn du das hörst, ich werde es dir immer noch nicht verraten.
Grüße gehen raus an alle Zuhörer, die sich gerne die Movie Virgins anschauen, weil man einen Film noch nicht gesehen hat.
Jedenfalls wusstet ihr, dass 91, dass König der Diebe nicht der einzige Robin Hood-Film war? Es gab
ja,
noch
weiß ich.
Sorry, Theresa, ich bin so ein bisschen normalerweise von den zwei Volldeppen nicht hier Podcasts nicht gewöhnt. Also ja, es gibt einen mit Patrick Bergen und Uma Thurman. Robin Hood, ein Leben oder ein Herz für König Löwenherz, so ähnlich hieß der. Und es war damals von regelrechtes Wettrennen zwischen beiden Produktionen, den König der Diebe gewonnen hat. Und ich habe mir den anderen vor ein paar Jahren mal angeguckt und der ist auch wirklich nicht so geil.
Wobei man sagen muss, dass der, glaube ich, aber näher an der realistischen Geschichte
ist. Ja gut, als König der Kühne wird es gefallen, aber es ist halt nur Kühne. Also.
Halt, stopp!
Da geht es halt, mehr um die Diskrepanz in England halt zwischen Angelsachsen und Normannen, so quasi, ihr seid die Zugrosten in, wenn man, wie man es im Bayerischen sagt, ist halt der Konflikt da.
Ich finde es total schön, dass wir diese Vierer-Konstellation, wir haben zwei aus NRW und zwei aus Bayern. Das finde ich sehr schön gerade.
Und hier ein großes Quiz an die NRW Zuhörer. Wer kommt aus Nordrhein-Westfalen und wer aus Bayern? Stimmt jetzt ab.
Tatsächlich war ich mein Leben lang von dem Kevin Costner-Film so beeindruckt, dass ich allein schon, als ich den Trailer zu dem anderen Film gesehen hatte, ich immer als Kind das einfach abgelehnt habe. Das ist nicht meine Vorstellung von Robin Hood, das will ich nicht sehen. Und dass das zeitgleich rauskam, okay, heute sicher, müsste man eigentlich mal anschauen, um es mal zu vergleichen. Aber ich konnte mein Leben lang eigentlich bisher mich nicht dazu überreden oder hatte nicht den wirklich den
Hot Take.
Wunsch, Hot mir den Take. Anzuschauen.
Ich kenne 4 Robin Hood-Filme und König der Diebe ist nicht in den Top 3.
Ah, König, du bist wieder.
Grandios. So. Nice. So. Endlich. Mach uns den Schuck.
Boah, heute bin ich wirklich der Schuck, ey. Wie konnte das denn jetzt passieren? Nee,
Es ist wunderschön.
Also, ich muss sagen, ich mag den Patrick Bergen-Film schon auch. Also, der ist halt komplett anders. Also, der ist schon etwas gedämpfter und irgendwie eben realistischer. Da wird das Leben dann im Wald nicht so glorifiziert, wie jetzt hier bei Robin Hood, die wo alles so toll ausschaut und sie da ihre Baumhäuser haben, und bei dem Patrick Bergen-Film ist es halt mehr so, nö, es ist scheiße, irgendwie eben in der Höhle im Wald zu wohnen.
Komisch. Ich finde das gerade sehr amüsant. Theresia übernimmt heute so die Rolle der Diplomatin. Max hat sich in der Rolle des Intellektuellen zurechtgemacht. Kühne ist so ein bisschen in der polemischen Position und ich bin dummer August. Das ist so
aber unsere. Um vielleicht auch mal.
Was soll ich sagen, das Bier wirkt? Ja. Was soll ich sagen?
Um vielleicht auch mal über was Gutes zu sprechen, weil Theresia hat es gerade in so einem Nebensatz gesagt. Wenn es dann mal wirklich ein Spektakelfilm wird, dann hat zumindest dieser Robin Hood, König der Diebe, seine Daseinsberechtigung. Ich finde nicht, dass diese Action-Szenen richtig geil sind, also dass du dich da jetzt irgendwie noch Jahre später dran erinnerst, wie toll das alles war. Aber wenn es dann wirklich losgeht und wenn die dann auch kämpfen und schießen da mit Pfeil und Bogen und so, dann will ich dem ja auch einen Unterhaltungsfaktor gar nicht absprechen. Also es klingt alles so negativ, was ich sage. Ich finde den ja immer noch ziemlich sehenswert. Das schafft er aber eben nur durch das Spektakel.
Bei mir sind so einzelne Sachen, die auch immer noch funktionieren. Zum Beispiel, wenn sie dann sagen, hier, die Kühen, die das, nicht die Kühen, die Kelten. Quatsch, die Kelten, die das Blut ihrer Opfer trinken, gut, ob Kühn oder Kelten ist, ist nicht das Gleiche, aber gut, was soll's.
Wer lässt sich denn mit Kelten, Kühnen ein?
Ich höre euch noch, das wisst ihr, ne? Ich wollte nur noch mal nachfragen.
Der Film ist jetzt auch bei mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben für seine Actionsequenzen. Die sind alle nett und gut und für Anfang 90er auch wirklich gut gemacht. Aber es ist halt kein Actionfilm, es ist für mich ein Abenteuerfilm. Und das macht hier wirklich gut, finde ich. Also ich erwarte auch von so einer Art von Film jetzt nicht, dass da irgendwie das ganze Zeit Rambazamba abgeht. Ich finde, er braucht diese Atmosphäre von einem Abenteuer. Und das hat er für mich. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Es fängt damit an, wie sie aus Jerusalem aus dem Knast fliehen und endet damit, wie Morgan Freeman, der alten Schabracke, Gollum-Hexe, seinen Säbel in den Wanst rammt. Und
übrigens für das einen Film, so, der mittags, sonntags auf Sat.1 läuft, wo einfach mal wo es vollkommen okay ist, dass Hände abgehackt werden. Ich finde, die Tonalität am Anfang des Films ist
ja,
schon...
Der Chef von der Zensurbehörde von Großbritannien meinte, es gibt nur einen Fehler, den er gemacht hat, und zwar, dass er damals Robin Hood, König der Diebe, mit einem PG, also ich glaube, in Großbritannien ist es gleichbedeutend, mit einem FSK 6 in die Kinos gebracht hat. Und ich finde...
FSK 6?
Ja, ich finde, der hat seine FSK 12-Freigabe, hat er verdient. Das ist ein guter FSK 12-Film. Gut ist. Also ich finde nicht, dass das kein Film, den würde ich mit einem Sechsjährigen würde ich ihn nicht gucken wollen. Aber der hat seine düsteren Momente, aber hat ja auch im Gegensatz echt viele amüsante und helle Momente. Hier aber dieses so links, rechts.
Ich finde ja wirklich, also die Hexe ist ja sehr, sehr, sehr gruselig eigentlich. Ja. Also ganz ehrlich, also.
Der hat eine Märchenromantik.
Ja, sehr schön.
Eine wunderschöne Märchenromantik.
Max ist heute Intellektuelle und es passt. Märchenromantik passt perfekt.
Hast du gesehen, wie sich die Falten auf seiner Stirn kräuseln, wenn er das so sagt? Mach das nochmal, das ist mir auch noch nie aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber das geht von der Hexe bis zu dem Wald und wie sie sich im Wald einrichten und auf den Bäumen leben. Das ist doch ein Feen- und Koboldleben da. Also das ist doch wunderschön. Also, und deswegen sehe ich es mir auch immer wieder gerne an. Wie die da hausen.
Landschaftlich ist der Film auch top. Also so die so England und Sherwood Forest finde ich
super. Was ich mich gestern gefragt habe, zum allerersten Mal, wo ich diesen, also nee, seit dem ersten Mal, seitdem ich den geguckt habe, da sind die im Wald, Robin Hood hat diese typische Heldenansprache von wegen, ja, wir schaffen das schon, wir sind die Geilsten. Und dann alle, okay, ja, machen wir. Und dann bauen die sich Waffen. Und ich frage mich, woher bekommt ihr das Metall eigentlich für die Schwerter, die da plötzlich alle stehen und für die Pfeilspitzen? Aber plötzlich stehen da irgendwie 300 Schwerter. Perfekt geschmiedet, aber es ist
ja,
egal.
Du aber, das ist schön. Das ist ja auch eine Montage. Du
kannst das alte Bild von Flugscharren zu Schwertern.
Ja. Ich meine,
sie haben einfach ihre Flugscharren.
Das ist kein Kritikpunkt von mir. Ich finde das irgendwie, ich finde das schön. Das ist so, das hatte ja dieses Romantische, was jetzt Max schon sagte.
Das ist ja das Gleiche, hatte ich, glaube ich, mit dir erzählst du, wo ich gesagt habe, okay, also diese Flucht, die aus Jerusalem gemacht haben, also die haben sich nicht gut versteckt und die anderen haben nicht gut gesucht. Also das funktioniert und ja. Ist ja auch schon mal Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die waren jetzt 5 Jahre in Gefangenschaft. Wie konnte es Peter schaffen, diesen Ring zu verstecken?
Ja.
Und dann Robin mitgibt, damit der...
Ich hätte eine Idee, aber das will ich hier aus Jugendschutzgründen nicht
ausreichen. Du hast doch Pulp Fiction mittlerweile gesehen.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's doch etwas, was wir besprochen haben. Es werden ganze Taschenuhren über einen ganzen Krieg lang versteckt.
Er starb als Ehrenmann.
Man nennt es auch, wie war es in Deadpool 2, die Gefängnisbrieftasche?
Oh mein Gott, ja. Ja.
Ja. Nochmal, da komme ich wieder zu meinem Punkt, der fehlende Fokus. Genau was du sagst, Theresia, die sind in Jerusalem, es ist gerade nur wichtig, dass er Asim da rausholt in dieser Szene, wie die zurückkommen, wie da irgendwie alles funktioniert. Die stehen ja irgendwann mitten auf der Straße und essen Apfel. So, und
Melone.
Die Melone, Entschuldigung.
Gut, die sind halt irgendwann auf dem Schiff gekommen und 4 Monate später waren die wieder in Großbritannien. Ich meine, was willst du 4 Monate lang nur die Überfahrt
zeigen? Nein, das meine ich aber nicht. Der fokussiert sich eben so auf manche Dinge, die da rein müssen. Und der Rest ist egal. Und das
ja,
tut mir ein
aber
bisschen
das ist
leid.
Doch schön. Nee, ich finde das genau richtig.
Nee, dafür hat der Film mir zu viel Ballast. Sorry, dafür hat er mir einfach zu viel Ballast.
Nee. Apropos Ballast, wir müssen drüber reden. Der Schuck ist ja derjenige, der Gelackmeierte, der ja diese total dämliche und total blöde Langfassung gesehen hat, weil der Schuck auch ein bisschen doof ist. Muss man aber mal, wir mögen Schucki. Schucki ist einer von uns, ja. Er ist ein Thekenmitglied, Thekencast-Mitglied, der.
Er wohnt in Bayern, er ist mein Freund.
Aber unabhängig davon, er sah heute wirklich sehr, sehr gut mit dem Stift aus. Also
ja,
ich würde jetzt auch nicht sagen.
Mit dem Stift kann er umgehen. Mit dem Stift kann er umgehen.
Also er ist schon, er hat auch schon so diese Bauernschleue. Die hat er schon.
Und ich habe mal wieder die dicksten Kartoffeln geerntet, Kollege.
Und sein Sixpack ist auch fast schon leer. Also,
ich mache jetzt mal 3 auf.
Im Übrigen, Info an Turmbräu, die uns ja wahrscheinlich sponsern sollten nach meiner Werbung. Macht's doch nicht. Das zweite schmeckt nicht so geil. Wollte ich nur einwerfen.
Apropos Werbung, ich wollte nur kurz einräumen. Ich habe mir das Tannenzäpfle mit dem Geld von meinem Pfand von der Spezi gekauft. Das heißt, im Prinzip bin ich durch Paulana Spezi finanziert.
Durch Paulana Spezi bist du jetzt am Ende des Tages noch betrunken.
Gut, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo wir
Du wolltest was zur Langfassung erzählen.
Langfassung und Kurzfassung.
Das ist übrigens die Langfassung vom Podcast.
Also, es gibt eine Langfassung, so einen Extended Cut, und es ist echt schwer, die normale Kinofassung in Deutschland zu bekommen. Die gibt's, glaube ich, aktuell wirklich nur in dieser Blu-ray Steelbook Special Edition. Danke nochmal dafür, Theresia und Freunde, aka Paul und das Unglück aus Österreich, Katharina, dass sie mir das zu Weihnachten geschenkt haben. Die Langfassung ist per se kein schlechter Film. Sie fügt ein paar Sachen hinzu. Zum Beispiel erfahren wir in der Langfassung, dass diese komische Hexe die Mutter vom Sheriff ist, dass sie will, dass ihr Sohn König wird.
Also man muss sagen, sie hat quasi die Babys ausgetauscht. Sie hat das echte Nottingham-Baby gegen ihr Baby getauscht.
Ja, genau. Es gibt ein bisschen mehr Okkultismus. Das haben wir gar nicht gesagt, dass der Sheriff irgendwie Okkultist.
Aber gut. Das wird natürlich auch super in die Tonalität des Films reinpassen. Ne? Also Okkultismus hatten wir ja noch nicht.
Ja, in der klamaukigen Art und Weise passt er perfekt rein. Hm?
Ja. Kühne, schreibe beim Blatt Papier, fahr zur Hölle und lese es vor. Dankeschön. Also.
Warte, ich hab's aufgeschrieben. Kühne ist toll. Oh, guck mal. Das stand auf meinem Blatt Papier.
Also, zumindest hat keiner von uns den Kühne-Cut gesehen.
Ja. Der wäre tatsächlich flotte 90 Minuten, weniger Ballast.
Ja, also, wie gesagt, findet die Szene. Entschuldigung,
Katharina, sag ich schon. Entschuldigung, Theresia, wenn ich hier unterbreche. Aber ich finde das so, wirklich, ich meine es ernst, toll von dir. Ich habe noch nicht mal meine Frage zu Ende gestellt und Antwort ist schon drauf. Das ist richtig gut, weil ich merke, schon ungefähr 30 Minuten, seit einer Stunde, seit dieser Cast angefangen hat, dass ich überhaupt keine Kontrolle über diese Moderation habe. Deswegen vielen Dank, dass du mir versuchst, herauszuhelfen, aber ich nicht.
Genau.
Es tut mir leid.
Kontrolle, weil das der, Thekencast ist ja immer Kontrolle.
Dann stell deine Frage.
Das ist ja ein Problem. Ich wüsste gar nicht, welche Frage ich stellen sollte. Deswegen fand ich es ja so toll, dass du sofort eingegrätscht bist. Deswegen mach weiter. Ich
wusste nicht, dass du durch eine Frage kommst. Ich dachte, es war
einfach nur
Informationen, die du geteilt hast. Entschuldigung. Ich will jetzt nicht das Kommando übernehmen. Es tut mir leid, ich werde nie wieder eingeladen.
Drei Männer und eine Frau. Der Movie Break Taken Podcast.
Freu dich, normalerweise bin ich die Frau hier.
Ja, was wollte ich
jetzt sagen? Wie froh bist du hier mitzumachen?
Ich bin sehr froh. Ich freue mich, über den Film zu reden. Vielleicht liegt es aber auch am Alkohol. Ich weiß es nicht.
Das ist der Alkohol.
Darf ich jetzt was sagen oder willst du dir eine Frage stellen?
Nein, ich meinte das ernst. Ich bin sehr beeindruckt von deinem Engagement hier. Ich wünschte, der Kühn hätte davon weniger und der Max auch.
So ein bisschen das Gefühl, da bahnt sich was an hier zwischen den beiden. Merkst du das, Max?
Können wir bitte Theresia ausstellen lassen? Einmal?
Ich trinke mein Bier weiter.
Ja, mach das mal.
Ich möchte aussprechen lassen. Ja, ich trinke mein Bier weiter. Ist auch sehr gut.
Dankest du.
Kommen wir zu meinem fünften M, glaube ich. Wie gesagt, ich habe die Langfassung auch gesehen und ich war überrascht, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte, okay, was sind das für neue Szenen? Und was mich natürlich zuallererst gestört hat, ist, das klingt so falsch. Weil ich habe ja wirklich gefühlt 10, 20 Mal diesen Film gesehen und weiß, wie jede Silbe betont wird, wie die das aussprechen. Es hat sich ja bei mir eingebrannt und es klang halt dann in der Neufassung halt so falsch, weil die natürlich nach 20 Jahren, wenn die da die neuen Szenen einfügen und den Film komplett neu synchronisieren, es klar ist, dass nicht mehr alle Synchronsprecher verfügbar sind. Deswegen, und ich liebe halt einfach diese alte Fassung, weil die bin ich halt gewohnt. Diese Neufassung, es liegt nicht an den neuen Szenen, es liegt einfach an der deutschen neuen Synchronisation. Entschuldigung.
Also da kann ich dir einen Tipp geben, einfach 10, 15 Jahre warten, bis du ihn das nächste Mal siehst, dann fällt es einem überhaupt
nicht
auf.
Ist das denn dann auch so ein Film aus deiner Jugend, wo du auch sagst, der geht nicht auf Englisch?
Das geht nicht. Pass auf, ich habe ja erzählt, ich hatte das so auch als Hörspiel auf Kassette. Es gibt so Sachen, die haben sich wirklich eingebrannt, wie zum Beispiel, wenn Robin Hood seinem blinden Diener Duncan dieses Brot überreicht. Duncan, Brot. Das geht nicht. Genauso wie halt wirklich mit Alan Rickman. Das hat sich so eingebrannt in diese Synapsen, du kriegst das nicht raus.
Ja. Obwohl auch,
Duncan, also, man muss Brot, sagen, genau das sagt er bei mir auch.
Ja, man muss, ja, was er sagt, ist gleich, aber sie sind andere Synchronsprecher. Genauso, also sie haben es ja zumindest bei Marion und bei Robin und bei Asim ist es der gleiche Synchronsprecher. Aber man merkt trotzdem, dass die älter geworden sind und dass die Stimmen anders klingen.
Ja.
Und auch wenn Marion sagt, ich erinnere mich an dich immer noch als Jungen, der mir die Haare angesenkt hat, es klingt jetzt in der Neufassung ganz anders wie in der alten und das...
Ja.
Das kräuselt sich mir bei mir alles.
Genau, es ist so ein bisschen wie bei der Weiße Hai, wo sie auch eine neue Synchro-Fassung gemacht haben und dann Roy Scheider halt so klingt wie Eddie Murphy. Ist also.
Boah, Stu, du bist echt manipulativ.
Ja, ne?
Genauso versuchst du Kühne in dein Boot zu holen, obwohl der überhaupt nicht dazu sagen wollte.
Ich muss mir den Weißen Hai immer noch auf 2.0 Sound anhören, weil ich mir diese neue deutsche Synchro nicht anhören kann. Und das ist aber auch dieses so ein Ding aus meiner Kindheit.
Weißt du was, Stu, er merkt es nicht mehr. Der Kältemann weiß nicht mal, dass er manipuliert wurde.
Also wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass die neuen Szenen nicht gut sind. Die sind gut. Also ich habe den Film ja auch gesehen mit den neuen Szenen und das ist ja nicht verkehrt, aber ich kann es mir nicht anhören.
Das stimmt. Ihr Lieben, was ich mir auch nicht anhören kann, aber ich muss einfach sein, ist jedes Mal beim Thekencast das Gestöhne vom Kühne, wenn es zum Bodycount-Quiz kommt.
Du, ich bin da jetzt fein. Nach so vielen Episoden, ich bin da fein.
Ich habe nicht mitgezählt. Gar nicht mitgezählt.
Ich habe überhaupt nicht mitgezählt, das habe ich nicht gedacht.
Ich auch nicht, aber dafür gibt es dieses Internet. Und ich habe auf YouTube geguckt, heute, als ich übrigens, kleine Anekdote, ich saß im Bus und hatte nichts zu tun und habe dann einfach auf YouTube geguckt nach Bodycount für Robin Hood, Prince of Thieves. Übrigens sehr interessant, dass der im Original nicht König der Diebe, sondern Prinz der Diebe heißt. und habe mir dann dieses Bodycount-Zusammenfassung angesehen. Und der Typ, der neben mir im Bus saß, fand das wohl interessanter als ich. Denn der meinte dann nachher so, schon krass, wie viele da sterben, oder?
Ist das so ein Typ gewesen, der sich dann so ganz nah an dich schmiegte und dann so auf dein Handy guckte und dir so ganz leicht in den Nacken gehaucht hat?
Ein Frotteur.
Ein was?
Woher hast du diesen Namen, Max?
Das sind Menschen, ich glaube, die heißen so, weil sie sich aneinander reiben, die das mögen, in vollen U-Bahnen in Japan.
Ich glaube dir alles, wenn du weiter mit deinem Stift da weitermachst. Das ist unfassbar.
Das gilt es aber noch mal zu googeln, also hier ohne Gewehr, ne?
Ja.
Zurück zum Thema.
Okay. Bodycount Quiz zu Robin Hood, König der Diebe. Wie viele Leute sterben laut All Out of Bubblegum in Robin Hood, König der Diebe? Und weil Theresia unsere Gästin ist, darf sie sich anhören, was der Max und der Kühne erstmal dazu sagen. Max, was sagst du?
Also da gibt's ja so eine Schlachtszene, ne? Da sterben relativ viele.
Ui, das ist clever.
Also was? Ich sag mal 100.
Robin Hood ist schon Bad Motherfucker. Also der erschießt ja auch schon relativ viele. Aber 100 ist viel. 100 ist viel. Ich gehe auf 75. Ach so, im Übrigen, siehst du, Max, man kann nicht nur weniger oder mehr sagen, man kann sich auch etwas von der Zahl abheben.
Darf ich kurz da einhaken? Kühne, wir sind heute zu dritt, ne? Zu dritt. Okay.
Es ist schwierig. Also bei mir hat sich so eine Zahl gerade so eingebrannt und ich sag jetzt einfach, ich bin bei 81.
Dann herzlichen Glückwunsch an Theresia, du bist näher dran, es sind 88. Gut, dann,
Tja, Kühne, schön, dass du dich abgehoben hast.
Entschuldigung. Es war schön mit dir, Theresia. Wir wollen dich trotzdem nie wieder dabei haben.
Theresia, du hast eine perfekte Bodycorn-Quiz am Ambulanz, würde ich schon sagen. Bilanz, sehr gut.
Ja, vor allen Dingen, ich habe überhaupt nicht aufgepasst und es war jetzt wirklich nur ins Blaue geraten.
Max Schuck von der Bodycount-Ambulanz. Wir retten keine Leben, wir zählen sie.
Nice. Ja, ich bin bestens vorbereitet auf den Podcast.
Ja. Ja, ohne Witz. Sie erzählte so, ach, ich habe ja gar nicht aufgepasst. Sie saß eigentlich mit diesem Schrittzähler. Kennt ihr den da, wenn der Bruder so drauf drückt? Und dann saß sie davor so, und guck mal.
Ich wäre auch nicht drauf gekommen, weil ich mit Robin Hood Helden in Strumpfhosen, die Quatsch, König der Diebe, eigentlich nicht so große Bodycount-Exzesse verbinde. Und wir hatten ja schon Filme, die waren durchaus brutaler und hatten trotzdem weniger im Bodycount. Aber trotz allem, es sterben wirklich viel. Also,
ja. Ne? Mhm. Mal sagen. Der Robin Hood, der fragt auch nicht viel. Ja. Der sagt doch einfach so, ach, guck mal, da ist einer, direkt mal totschießen.
Ja.
Dann wird hier noch einer über die Mauer geschmissen. Da wird auch nicht verhandelt.
Mhm. Du willst jetzt auch jeden Versuch noch nutzen, um diesen Film schlecht zu machen.
Wie sie es machen. Also auch so, als hier der eine da sie anspricht da im Finale und dann kommt Little John und schmeißt über die Mauer. Das hat einfach Charme.
Ja, oder auch der Priester, der dann den Kaplan da noch aus dem Fenster schmeißt.
Ja.
Darf ich noch mal ganz kurz was erwähnen? Ja. Weil wir gerade bei den Bodycounts und weil wir gerade bei den Morden sind. Ich meine, dieser Film ist ein perfektes Beispiel dafür. Hier, Held tötet Sheriff. Also hier, Robin tötet den Sheriff. Perfekt. Dann auch hier Bruder Tuck, ja, bringt den hier den hohen Bischof um, also jeder so sein Pendant auf der bösen Seite. Und Nassim bringt die Hexe um, alles wunderbar. Aber den ganzen Film, also ich habe es mich nie gefragt, weil ich immer wusste, wie es war, aber dass der Guy Gisborne oder wie auch immer der heißt, der Vetter des Sheriffs, vom Sheriff selber umgebracht wird, fand ich eigentlich überraschend. Den hätte ich Little John gegeben.
Ja, ich muss sagen, der ist als Henchman auch relativ charismatisch und hat so eine gewisse Ausstrahlung. Das war auch ein bisschen schade, dass der so früh schon rausgeht, aber ja. Gut, aber
das war so eine schöne Überraschung.
Tut mir halt ein bisschen leid, dass so der Sheriff so überreagiert hat. Also bitte.
Ja, aber er war ja auch ein Arschloch und wir wissen ja auch, dass er derjenige war, der Duncan die Augen entfernt hat. Also von daher.
Dreimal in Folge hat der es verbockt. Also bei jedem anderen Bösewicht wäre der viel früher gestorben. Da merkt man, dass die verwandt waren.
Wie oft habt ihr schon mal was verbockt?
Also nicht dreimal dieselbe Sache.
Ich habe in keinem Film eine Rolle gespielt.
Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Schlusspunkt angekommen. Es hat mir große Freude gemacht, zumindest mit Teilen von euch über Robin Hood, Kirche Diebe zu reden.
Theresia, siehst du, auch du ist jetzt dagegen, dass du noch mal dabei bist. Du hättest das Bodycount-Quiz nicht gewinnen sollen. Ich habe es dir gesagt.
Ich habe ihn so lange gepiesackt, bis ich dabei sein durfte.
Du hast ja niemanden gepiesackt. Das Piesacken hat heute ein gewisser Herr aus Mal übernommen.
Schuck, kommst du aus Mal?
Okay. Ich bin in Bonn geboren.
Ah, das ist jetzt.
Ich bin Schläfer.
Westfale im Geist.
Hier unten im Süden.
Also ihr Lieben, das war's von uns mit diesem Thekencast. Das müsste, glaube ich, Thekencast 33 gewesen sein. Eine Schnapszahl, wie passend. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr findet alle unsere Podcasts bei moviebreak.de, außerdem bei Spotify, Apple Podcasts und wo man einen Podcast sonst bekommt. Wir würden uns sehr über eine positive Bewertung wünschen, auch wenn wir bei Leon der Profi gezeigt haben, dass wir vielleicht noch nicht ganz 5 Sterne wert sind. Aber der hier ist Minimum 6 Sterne wert, trotz Kühne. Ich verabschiede mich, danke euch fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Dann sagt der Kühne Tschüss, nein, der Kühne bleibt halt mal still. Dann sagt der Max Tschüss und dann die Theresia und dann sind wir auch durch heute. Tschüss.
Kältemann, sprich.
Wenigstens Tschüss. Ich sage jetzt wenigstens Tschüss. Tschüss an alle Zuhörer. Im Übrigen, ich muss mich vielleicht ein bisschen entschuldigen, ich stelle gerade fest, Turmbräu ist Starkbier. Und damit.
Grandios?
Damit,
zum Ende? Grandios?
Ja.
Will ich gleich einhaken, denn was wir die ganze Zeit vergessen haben, ich sage jetzt zwar Tschüss, aber bevor ich Tschüss und danach nochmal Tschüss sage, will ich noch kurz einhaken. Der Film hat den besten Cameo und auch den ersten Cameo in meinem Leben, nämlich Sean Connery als König am Ende des Films. Das haben wir die ganze Zeit vergessen. Stimmt. Grandiose Szene. Muss erwähnt werden, sonst wäre dieser Podcast nicht vollständig. In diesem Sinne, Tschüss, danke fürs Zuhören an euch da draußen.
Oh, es hat sehr viel Spaß gemacht, hier Gast zu sein. Ich hoffe, ich werde irgendwann vielleicht nochmal eingeladen, aber ich glaube nicht.
Ach doch, komm. Meine Stimme hasse.
Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören wie ich bei der Aufnahme. Macht es gut.
To understand how we see.
Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.